Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Ja, herzlich willkommen zu meinem nächsten Podcast. Heute geht es um ein ganz aktuelles Thema. Es geht um Purpose. Und dazu freue ich mich auf Frank Dopheide.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Na, gerne. Wollen Sie mal ein, zwei Sätze zu sich und zu Ihrer neuen Agentur sagen?
Ja, also ich bin 56 Jahre, ich habe mein Leben in der Welt der Werbung und Marken verbracht, war lange Chairman bei Gray, dann war ich mal bei Scholz & Friends, dann hatte ich meine eigene Agentur und war die letzten 6 Jahre bei der Handelsblatt Media Group, wo ich Sprecher der Geschäftsführung war. Da ist mir was aufgefallen, nämlich dass das ganz klassische Wirtschafts- und Geschäftsmodell an natürliches Ende kommt und alle Unternehmen eigentlich eine neue Idee brauchen, die heißt, warum machen wir das überhaupt, was wir machen? Und das fand ich, war so aufregend, dass ich der Meinung war, man muss dafür unbedingt ein neues Unternehmen gründen. Das habe ich gemacht, Human Unlimited. Das gibt es offiziell seit dem 2.2.2020, also noch nagelneu. Und ich scheitere mit all meinen großen Ansprüchen noch ein bisschen an der Realität von Fritzboxen, Teppichklebern und so, aber bin noch wohlgemut.
Lassen Sie uns doch mal das Spielfeld sozusagen bestimmen. Ja. Was ist denn Purpose überhaupt?
Also, was wir zunehmend sehen, ist, Purpose ist heute eine Lebensversicherung für Unternehmen, die sicherstellt, dass es die überhaupt in 10 Jahren noch gibt.
Denken Sie aber in langen Zeiträumen, oder?
Ja, wobei es gibt Businesspläne absurderweise, die heute auch schon vorrechnen, ne, was man 2030 ungefähr umsetzt und dann Profit erlöst. Und Sie haben recht, die Gefahr und der Druck sind natürlich groß, Lebensgefahr manchmal auch ganz akut und da fallen uns bestimmt ein paar Beispiele ein. Das zweite ist, Purpose ist eine unternehmerische Leitidee. Und die sorgt dafür, dass Unternehmen wachsen und zwar im Bereich Vertrauen, im Bereich Performance und zunehmend wichtiger gesellschaftlicher Akzeptanz.
Wie wir schon mal im Vorgespräch uns drüber unterhalten haben, ich gehe ja mit dem Thema Purpose ziemlich kritisch um und deswegen finde ich auch ganz prima, dass wir uns heute drüber unterhalten. Und ich habe mich gefragt, ob denn dieses Thema Purpose nicht einfach ein neuer Wein in alten Schläuchen ist. Weil es gibt ja in der Tat solche Dinge wie Werte, Wertesysteme, Mission, Vision, weiß der Himmel, was es da noch so geben mag. Was sind denn, wir müssen uns jetzt gar nicht alles vornehmen, aber nehmen wir doch mal so Werte und Wertesysteme. Was unterscheidet denn davon den Purpose?
So, Sie haben total recht. Ich trinke diesen alten Wein übrigens schon seit 2007. Damals kam Procter, da war ich noch bei Gray, als erster mit diesem Begriff um die Ecke. Und insofern fühlt er sich für alle wirklich in die Jahre gekommen an. Der Unterschied bei Mission und Vision zu Purpose ist, dass die ersten beiden immer nur darüber reden, was machen wir? Und was wollen wir erreichen? Und meistens wollen wir immer Marktführer werden, mindestens mal in Deutschland, aber gerne auch in Europa oder weltweit. Es wird nicht beantwortet, warum gibt es überhaupt uns als Unternehmen? Und es kommt zusätzlicher großer Druck auf dieses Thema, weil sich 2 Dinge dramatisch verändert haben. Die Unternehmen haben sich in den letzten Jahrzehnten maximal auf 2 Dinge konzentriert, nämlich Profit und Shareholder. Und das heißt, sie haben die Menschen verloren, nämlich zuerst mal die eigenen Mitarbeiter. Wir wissen heute, 60% haben keine emotionale Bindung mehr an das eigene Unternehmen. 15% würden dem Unternehmen aktiv schaden. Die zweite Menschengruppe, die sie verloren haben, sind die Kunden. Da gibt es auch keine Loyalität mehr, sondern wir haben sie ja immer schön auf Rabatt dressiert. Und der letzte und fast dramatischste Effekt ist, wir haben die Menschen als gesellschaftliche Stakeholder verloren. Also, wir erkennen, hoppala, die Gesellschaft kann einen Stecker ziehen. Und es reicht nicht mehr, dein Geschäftsmodell dem Aufsichtsrat vorzulegen, sondern auch die Gesellschaft muss sagen, ich finde das wertvoll, was du da tust. Und wir sehen, alle Unternehmen, die sich damit schwer tun, sind sofort in Gefahr und in großer Erklärungsnot. Die Bayers, die Deutsche Bank, die Volkswagen, jetzt kommt Lufthansa und Deutsche Bahn und vielleicht auch TUI, wo du denkst, hoppala, um dieses Thema müssen wir uns mal kümmern.
Ehrlich gesagt habe ich einen ganz anderen Eindruck. Ich habe den Eindruck, dass es bei ganz vielen Unternehmen ein Wertesystem gibt. Also wenn Sie sich mal die DAX-Unternehmen anschauen, finden Sie das fast überall. Ja. Und das Lustige daran ist, dass es da eine ganz große Austauschbarkeit gibt. Ja. Ich habe letztens mit Leuten zusammengesessen und dann haben die da ihre, es war ein Mann aus einem Pharmaunternehmen und dann hat er da lustig seine 4, 5, 6 Werte vorgelesen. Mhm. Identität, Transparenz, Internationalität, Teamwork, was man da so hat. Und dann, nachdem er fertig war, guckte jemand auf, der arbeitet bei einem Energieunternehmen in Düsseldorf und sagt, oh prima, das haben wir auch, zwar in einer anderen Reihenfolge, aber haben wir auch.
Und dann stand der von der Telekommunikationsabteilung auf und sagte, kenne ich auch.
Wahrscheinlich, der war zwar nicht dabei, aber genau. Das ist doch, also von daher, es gibt diese, ich finde durchaus, dass es diese Dinge gibt. Und also, sie sind ziemlich absurd, weil sie eine gewisse Austauschbarkeit haben.
Ja, wohl wahr. Und es gibt aber einen Unterschied zwischen Werten und Purpose. Und zwar, Werte sind einzelne Worte. Und wir können die alle aufschreiben, die passen immer. Also wir haben immer Vertrauen, wir haben immer Leadership, wir haben immer Unternehmergeist, wir haben immer Teamorientierung, all diese Dinge. Und damit sind sie aber auch ein bisschen diffus, weil man damit nichts konkret verbinden kann. Heute, Purpose, ist ja ein bisschen die Frage nach dem Warum und die Geschichte unseres Unternehmens. Und die fängt an am Tag der Unternehmensgründung. Warum haben wir damals eigentlich all die Mühsal auf uns genommen und ein Unternehmen gegründet? Dann geht es weiter in den Blick in die Zukunft. Was glauben wir, die Welt sich entwickelt? Und was ist unsere Aufgabe dabei bei der Entwicklung der Welt? Und dann hat man den Purpose. Und mit diesem Purpose kann man anders als bei Werten direkt ableiten, welche Implikation hat das? Und ganz konkret, was machen wir jetzt? Und am Ende, das fehlt eben auch sehr, da haben Sie total recht, was sind denn die Signature Stories? Woran kann ich denn erkennen, dass es uns ernst wird? Und insofern dadurch, dass man mehr auf Storytelling geht als auf einzelne Begriffe, dadurch, dass man nicht mehr die Zahl ganz nach oben stellt, wie viel Profit haben wir denn jetzt gemacht, sondern die Leistung, warum sind wir in der Welt und was tragen wir zum Wohl der Welt bei, wird es hoffentlich konkreter, anfassbarer und nachprüfbar.
Aber Herr Doppheider, das hört sich doch irgendwie nach einem Wort, was ich jetzt mal als Social Greenwashing beschreibe, ein bisschen eher an. Also ich kann mir beim besten Willen überhaupt nicht vorstellen, dass ein DAX-Unternehmen, was nun mal börsengetrieben ist, sich einen Purpose gibt und dann weniger bereit ist, weniger Umsatz oder weniger Profit oder in welcher Messgröße Sie es auch immer nennen wollen. Das glaube ich nicht.
Nee, auf gar keinen Fall. So wird es auch nicht funktionieren. Ich sage Ihnen, warum es eine Chance gibt, dass es doch funktioniert.
Na.
Die großen Investoren haben gesehen, das größte und unkontrollierbarste Risiko ist nicht Digitalisierung, ist nicht Donald Trump, ist nicht China, sondern ist gesellschaftliche Akzeptanz. Der größte Investor der Welt, insofern auch mein bester Vertriebsmitarbeiter, ist Larry Fink, der CEO von BlackRock, der Briefe schreibt, der die CEOs einbestellt und sagt, was ist deine Antwort darauf? Weil sie gesehen haben, wenn wir das Thema nicht lösen, sind unsere großen Investments und Larry Fink hat allein 6.400 Milliarden in Gefahr, weil ich nicht vorhersehen kann, was passiert. Kümmert euch um das Thema. Insofern wird es, glaube ich, besser und es gibt zunehmend mehr Studien, die dokumentieren, die Performance eines Unternehmens steigt eben auch. Warum? Nicht in der Vorstandsetage, die wissen sowieso immer alles. Auch nicht ganz unten am Förderband, die interessiert das nicht. Aber der große Mittelbau kriegt ein viel klareres Bild von dem, was er tagtäglich tun muss. Die größte Hürde, anders als die letzten Jahrzehnte, sind nicht mehr die Shareholder, sondern die Mitarbeiter. Die gewinnst du heute nämlich gar nicht mehr als Millennial, wenn du denen nicht was Sinnvolles zu tun gibst. Und die stellen die Sinnfrage mal. Wir sehen in dem Moment, wo mir der Sinn des täglichen Handels verloren geht, ist für Mitarbeiter alles weg. Das Commitment, die Empathie, die Kreativität, der Durchhaltewillen. Und damit verliert man, ehrlich gesagt, sogar am meisten Geld.
Wir kommen gleich nochmal auf die sozusagen, ich nenne es jetzt mal die operative Ebene zu sprechen. Mhm. Und nochmal eine Frage zu diesem, ich nenne es jetzt mal Überbau, ob der Begriff ist, sei mal dahingestellt. Aber wenn Sie einen Purpose beschreiben wollen, wie Sie ihn eben genannt haben, dann heißt es ja, dass Sie weniger Austauschbarkeit brauchen. Dann braucht ihr mehr Profilierung. Also eigentlich das, was auch eine Marke ausmacht.
Genau.
Glauben Sie, die Leute haben den Mut einzuschränken?
Anders geht's nicht. Also als Werber in mir, die ja manchmal auch Sprüche klopfen, würde ich sagen, wer nach allen Seiten offen ist, ist nicht ganz dicht. Wir merken, du brauchst eine Klarheit und eine Eindeutigkeit. Es wird deshalb leichter, weil du nicht nur über 10 austauschbare Werte redest, sondern anfängst, von der Gründungsgeschichte über die aktuellen Themen, über den Ausblick in der Zukunft, über eigene Erfolgsgeschichten im Unternehmen, um zu sagen, wie so ein Roman, am Ende sind es auch immer nur 26 Buchstaben, aber damit kannst du ganz unterschiedliche Geschichten schreiben, wenn du damit nicht immer nur 10 Worte zur Auswahl hast. Und vielleicht mache ich es mal an einem Beispiel, was ich ja selbst angezettelt und erlebt und erlitten habe, Handelsblatt Media Group. Da haben wir immer erzählt, was machen wir? Deutschlands führende Wirtschafts- und Finanzzeitung. Da bist du aber gefangen gedanklich in der Welt der Zeitung. Und wenn es Zeitungen schlecht geht und Anzeigen umsetzen in Zeitungen auch, siehst du praktisch das Licht am Ende des Tunnels gar nicht. Mit der Überlegung, warum gibt es uns eigentlich in der Welt, sind wir ziemlich schnell auf den Gedanken gekommen, jeder von uns, und das sind dann 1065 Mitarbeiter, sind nicht nur Redakteure, ne, sind auch Papiereinkäufer und Drucklagen, Vorlagenhersteller und, glaubt, es wäre besser für die Welt, wenn es mal mehr wirtschaftlichen Sachverstand gäbe. In Berlin, in Thüringen, bei der SPD, in der Medienbranche, ne, in der Finanzbranche. Unsere Aufgabe ist Verbreitung wirtschaftlichen Sachverstands. Weil wir glauben, dann triffst du bessere Entscheidungen und davon profitieren am Ende alle. Und auf einmal geht mit demselben Thema eine ganz neue Welt auf, um zu sagen, ja okay, Zeitung können wir da immer noch drucken, digital können wir auch machen. Vielleicht können wir eine eigene Universität machen. Vielleicht müssen wir nicht nur Informationen in die Welt schicken, vielleicht können wir auch zu Qualifikationen gehen, um zu sagen, wie trainieren wir Leute für die Zukunft und. Und insofern habe ich es am eigenen Leib erlebt, dass es Wirkung erzeugen kann. Und deshalb bin ich so zuversichtlich, trotz aller Ermüdungserscheinungen mit dem Wort Purpose, dass da was geht.
Wenn Sie von Best Cases reden, die ja in einem solchen Purpose mit einfließen, können dann oder müssen dann auch, ich will nicht sagen ganz viele, aber wenigstens 1-2 Geschichten einfließen, wo man mal gemerkt hat, es hat eben auch mal nicht funktioniert. Und meine ich nicht auf die Frage, was sind denn Ihre negativen Eigenschaften, dass man Ungeduld sagt, sondern ich meine wirklich mal Dinge, die nicht funktioniert haben.
Das ist ein großer Treiber. Und der andere große Treiber ist, dass man nicht noch eine Initiative startet, sondern Dinge abstellt. Jeder von uns merkt, ne, in dem Treiben von, wir brauchen mehr Umsatz, wir brauchen mehr Profitabilität, wir machen noch mehr Initiativen, tut man Dinge, die eigentlich mehr nicht ganz marken- und unternehmensgerecht sind. Ja, immer. Und die merkt man meistens auch dadurch, dass sie grandios scheitern. Das ist aber eine Lektion fürs Leben. Und die sind im Unternehmen auch immer noch sehr präsent, diese Geschichten. Ähnlich präsent wie die großen Erfolgsgeschichten. Und allein mit dem Einsammeln der Geschichten kriegt man schon ein verdichtetes Bild, wo sind wir zu Hause und was ist eigentlich nicht unser Terrain. Und der zweite Schritt zum Beispiel ist, was dürfen wir dann nicht mehr machen? Beispiel nochmal Handelsblatt Media Group, weil ich mich da ja am besten auskenne. Wenn Verbreitung wirtschaftlichen Sachverstands unser Thema ist, wie sieht das denn dann aus mit unserem Shop? Zigarren, Rotwein und Rollkoffer. Ja, verstehe ich euren Punkt. Dann stellen wir den Shop ab. Ja, der ist aber profitabel. Ja, verstehe ich. Aber wir stellen den Shop ab.
Und wenn er richtig profitabel ist?
Weiß ich auch nicht. Vielleicht sind wir da gar kein Medienhaus mehr. Vielleicht sind wir da ein Händler. Um zu sagen, okay, kann ja sein, dass wir die Transformation gehabt haben. Ich behaupte auch nicht, dass das leicht ist. Ich sage nur, es hilft, das Denken zu begradigen und zu sagen, auf welcher Straße sind wir jetzt? Und unterschätzen Sie nicht den Impact, den die Konsequenz des Abstellens von Dingen hat. Der ist mindestens 10-mal so groß wie das Aufsetzen von zusätzlichen neuen Initiativen.
Also überzeugt haben Sie mich noch nicht, aber schauen wir mal. Und meine Bedenken, Bedenken bestehen immer noch darin, wie man das wirklich auch beim Thema Greenwashing kennt, nämlich dass bestimmte Themen aufgemacht werden, bestimmte Themen besetzt werden, aber dann nicht umgesetzt werden. Und da sind wir bei der operativen Ebene. Also ich kenne es in der Tat aus DAX-Unternehmen, die sich ganz tolle Wertesysteme gegeben haben, aber die genau diese Wertesysteme dann nutzen, um sie gegen ihre Mitarbeiter zu richten. Wenn dann nämlich mal so etwas wie Mut in so einem Wertesystem drinsteht und ein Mitarbeiter beweist wirklich mal Mut, dann ist es zu viel dessen. Und zu viel Transparenz darf es auch nicht sein, weil eigentlich sollen ja eigentlich alle mitschwimmen und brav sein.
Total valider Punkt. Ich glaube sogar beim Großteil der Unternehmen. Wir merken, die sind alle gut gemanagt, aber kaum eins ist gut geführt. Und das ist ein großer Unterschied. Die sind alle auf Optimierungs-, Reibungslosigkeit, Standardisierung und Outsourcing getuned, aber nicht auf Entwicklung der Zukunft. Wie funktioniert Purpose? Nur dadurch, dass die Person an der Spitze das zur Chefsache macht. Wenn er bei uns den Vertrag nicht unterschreibt, arbeiten wir nicht für ihn, weil dann wird es auch nichts. Dadurch, dass er es zur Chefsache macht, wird er auch beobachtet und muss es einhalten. Dadurch, dass er sagt, pass auf, das übrigens ist unsere Aufgabe in der Welt und das sind die Maßstäbe, an denen wir uns messen lassen wollen, da kommen andere KPIs und die sind nicht nur Wachstum, Umsatz und Profit, sondern kommen zusätzlich dazu. Ne? So haben wir was zur Bildung von wirtschaftlichem Sachverstand getan. Ja, haben wir Wirtschaft als Schulfach hingekriegt, zumindest mal in zwei Bundesländern. Ne? Haben wir neue Zielgruppen erschlossen, nämlich die jungen Leute und die Frauen, die wir jetzt bei der Handelsblatt Media Group noch gar nicht gehabt haben. Ja, und da merkt man, die meinen es schon wirklich ernst. Die entscheidende Variable jeder Erfolgsformel ist der Mensch. Mhm. Und nicht der günstigere Büromitteleinkauf. Die größte Hürde, die größten Beharrungskräfte, die größten Verhinderer von Transformation ist, dass die Chefetage das Gefühl hat, ich kriege meine eigenen Leute nicht mehr aktiviert. Die haben so viele Runden jetzt durchlaufen, die sind müde, die haben alle zu viel zu tun, ich erreiche die gar nicht mehr. Und insofern ändert sich auch ein bisschen der Fokus, um zu sagen, da muss ich Zielgruppe Nummer eins vielleicht anders behandeln. Ich muss vielleicht anders mit denen kommunizieren. Und wenn man sagt, am Ende ist der Mensch entscheidend, dann merken wir, was unterscheidet Menschen von Tieren? Es sind drei Dinge. Nummer eins, Menschen können an Dinge glauben, an absurde Dinge. Ich zum Beispiel glaube, Schalke könnte Meister werden. Die müssen aber an das glauben, was sie Tag für Tag tun. Wie können wir ihnen den Glauben an das eigene Handeln wiedergeben, dass das bedeutsam ist? Nummer zwei, Menschen lieben Geschichten, keine Zahlen. Außer die Finanzabteilung. Was ist unsere Geschichte und welche Rolle spielst du da drin? Und dann kommen wir zum dritten und für die Management-Ebene entscheidenden Punkt. Menschen können sich und ihre Welt verändern, können Giraffen und Co. nicht. Aber in dieser Reihenfolge. Was ist der Glaube? Was ist unsere Geschichte? Und warum solltest du mitmachen? So gesehen sind wir heute in so einer I-Economy, Identifikationsökonomie, um zu sagen, pass auf, das verstehe ich, da will ich Teil davon sein. Wir kriegen Mitarbeiter nicht mehr mit Zwang rekrutiert, wir kriegen sie noch nicht mal mit Geld rekrutiert, sondern sie müssen sich irgendwie auch zugehörig fühlen zu dem, was wir da so beitragen.
Ich glaube, es gibt in vielen Unternehmen einfach, ich nehme es zumindest so wahr, ein anderes Menschenbild, als Sie das gerade beschreiben. Ja. Ich sehe ja durchaus, dass viele Unternehmen sich so darstellen, dass sie sagen, wir wollen die Leute, die ein Unternehmen voranbringen, wir wollen die Leute, die größere Schuhgrößen haben als wir, sie sollen nicht in unsere Fährten sozusagen nachgehen. Das ist das, was auf der einen Seite propagiert wird. Das, auf der anderen Seite habe ich aber das Gefühl, dass es sowohl in ganz großen Unternehmen, aber auch in kleineren, dass die Mitarbeiter doch eigentlich ihren Mund halten sollen, lieber schön ihren Job machen sollen, aber eben nicht nach rechts und links gucken sollen und eben nicht darüber Unruhe in die Firma bringen.
Ist eindeutig so, ist aber das alte, auslaufende Bild, ist nicht das Zukunftsmodell.
Das sind doch noch die ganz, ganz meisten Unternehmen, die genauso agieren.
Aber die kommen an ihre Grenzen. Und ein paar Beispiele haben wir ja aufgezeigt. Wissen Sie, so. Warum ist es so passiert? Gucken wir uns das vielleicht einmal kurz noch an. Totale Orientierung auf Zahlen und Shareholder Value, haben wir gesagt. Das hat dazu geführt, dass die Zahlenmenschen, die CFOs, heute CEOs geworden sind. Mhm. Wodurch unterscheiden die sich eigentlich? Die unterscheiden sich dadurch, dass sie sich für Zahlen mehr interessieren als für Menschen. Die lesen Excel-Charts auch lieber als Bücher. Die reden auch nicht so gerne. Und da merkt man, das wird jetzt aber zum Problem, weil Kommunikation ist jetzt eine Schlüsselqualifikation für die Zukunft und ihr seid für die falsche Zielgruppe ausgesucht worden, nämlich die kleinste, für euch vielleicht wichtigste Shareholder, aber alle anderen sprecht ihr nicht an. Und man merkt, dass Führungsfiguren, die Kompetenzen in dem Bereich haben, wirksamer sind. Und in dem Moment, wo man 1, 2, 3, 10 Cases hat, gute Beispiele, dann wird da Energie in das System kommen. Das heißt aber nicht, dass es jetzt noch nicht so ist. Ist nicht so. Aber es heißt eindeutig, so wie es jetzt ist, ist kein Zukunftsmodell.
Eine steile These. Aber ja. Was heißt denn das für Sie? Also für welche Unternehmen würden oder arbeiten Sie denn nicht? Und es wäre nett, wenn Sie jetzt die üblichen Verdächtigen, was man da so gerne nennt, Zigarettenhersteller und Rüstungsindustrie oder sowas.
Ja, also ich würde auch nicht für Drogenhändler arbeiten und Witbo. Aber ich würde auch nicht für Facebook arbeiten. Warum eigentlich? Weil Mark Zuckerberg, der nimmt zwar das ganze Geld, der nimmt aber nicht die Verantwortung. Und insofern ist die Frage für uns jetzt hier bei Human Unlimited gar nicht, welches Unternehmen, sondern welche Person an der Spitze. Wenn er es nicht zu seinem eigenen Thema macht, und es nicht mit Leben füllt, dann wird sowieso nichts und dann braucht er auch nicht anfangen. Und es gibt vielleicht, wenn ich mir jetzt alle angucke, die so an der Spitze stehen, und nehmen wir mal die Top 100, weniger als die Empfänglichen. Aber wir fangen mal mit denen an, deren Schmerzen groß genug sind, weil sie merken, mein Erlösmodell funktioniert nicht mehr, mein Recruiting-Modell funktioniert nicht mehr, mein Kommunikationsmodell funktioniert auch nicht mehr so richtig. Ich brauche jetzt mal eine neue Leitidee. Und die sich trauen zu springen. Und wer sich nicht traut und es nicht will und auch nicht versteht, für den arbeiten wir nicht. Und Mark Zuckerberg ist einer davon.
Jetzt könnte es ja auch sein, dass jemand sagt, ach Frank Dopheide, Sie machen da ja tolle Sachen und ich würde das gerne tun und ich verspreche Ihnen auch, dass ich entsprechend sozusagen mich an die Spitze der Bewegung stellen werde,
ja, als CEO. Ja.
Was passiert denn, wenn Sie den Eindruck haben und den verfestigten Eindruck haben, das passiert nicht?
Also er zettelt mit uns ja was an, was im Unternehmen sichtbar wird. Also sich dann wegducken ist irgendwie schwierig. Es gibt so viele Variablen, wo man sagen kann, woran hängt es jetzt eigentlich? Haben wir die richtigen Kanäle? Haben wir die richtige Tonalität? Haben wir die richtigen Mitstreiter? Ne? So haben wir die richtigen Momente, um zu sagen, wo stockt es eigentlich? Liegt es an seiner Person? Liegt es an der Organisation? Liegt es an dem Wie? Also insofern, jetzt sind wir ja gerade Jungunternehmer und haben jetzt mal kein Start-up, sondern Grown-up gegründet hier in meinem Alter. Aber ich würde erstmal gutwillig behaupten, wer sich mit uns einlässt, der will auch was verändern. Und dann kriegen wir es auch hin. Es wird auf jeden Fall besser als vorher. Ein paar Lernerfahrungen werden wir auch machen. Wenn er uns belügen und betrügen würde, weiß ich nicht, ein bisschen hypothetisch, ne? Dann würden wir sagen, pass auf, wir brechen das jetzt ab. Aber von den Kunden, mit denen wir jetzt im Gespräch sind und die uns auch schon beauftragt haben, ist es mal keiner.
Also, ich würde sagen, wir bleiben unterschiedlicher Meinung erstmal.
Ja, ich würde sagen, ich beweise es Ihnen einfach, Herr Burasch. Das halten Sie davon nicht. Ich hätte noch eine steile These, wenn Sie die
hören. Na, aber unbedingt.
Und die steile These wäre übrigens, pass auf, Gott ist auch ein Kreativer. Sollen wir mal überlegen, wie die Welt aussehe, wenn das ein Controller wäre oder ein Finanzheini wie du. Die Aufgabe eines Unternehmenslenkers ist, was Neues in die Welt zu bringen. Ne, und für Wachstum zu sorgen und nicht outzusourcen, Effizienzen zu sparen und alles kleiner zu machen. Und insofern orientieren wir uns nochmal am großen Vorbild.
Ich glaube ja auch, dass zum Beispiel die Agenturbranche, zumindest einige Network-Agenturen, darunter leiden, dass sie eben CFO-getrieben sind.
Ja, total. Wissen Sie, was die sind? Die sind irgendwie eine Art von Vermögensverwaltung geworden oder Asset-Companies. Die haben all das Magische, was Agenturen ausmacht. Die haben all ihre Fähigkeiten zur Empathie, zur Gestaltung, zur Berührung von Menschen verloren, weil sie von WPP, Martin Sorrell und seinen Finanzbanden in kleine Kästchen gedrückt wurden. Und man den wahren Wert, der manchmal links und rechts neben so einem Kästchen liegt, entweder gar nicht gesehen hat oder in der Optimierung verloren hat.
Ist es bei inhabergeführten Agenturen grundsätzlich anders?
Ja, und bei inhabergeführten Unternehmen auch. Wir sehen, wenn die Unternehmer den Laden selber gegründet haben, wissen sie noch, warum sie das damals gemacht haben. Da ist fast die Gefahr, wenn externe Manager reinkommen, meistens noch nicht mal die erste Generation, sondern die zweite, dass es auch wie so eine Art Asset Management wird. Und so ist das bei Agenturen auch. Also man hat schon das Gefühl, ich sehe den Wert, woher der kommt. Der kommt durch die Kreativität, der kommt durch das, was du nicht optimieren kannst. Und im Zweifel halten wir durch. Und wenn wir sehen, was mit den Network-Agenturen passiert ist, ist das ja wirklich ein trauriges Beispiel. Insofern finde ich, ist das ein wunderbares Beispiel. Man könnte die Gedanken jetzt eigentlich nochmal aufnehmen und unterschiedliche Branchen durchgehen, um zu sagen, ist eigentlich irgendwas besser geworden in dem Moment, wo Finanzer die Macht übernommen haben. Weiß ich nicht. Wird wahrscheinlich zu ernüchternden Ergebnissen kommen.
Also gut, dann bedanke ich mich und ich bin gespannt, was passiert. Ja,
ich rufe Sie wieder an, würde ich sagen. Ne?
Alles klar. Okay. Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.